Und guten Abend. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte auf Lukas Kapitel 7 aufschlagen. Während ihr dort in euren Bibel aufschlagen, möchte ich euch danken für die Einladung, heute Abend mit euch anzubeten. Und ich bringe viele herzliche Grüße dieses Mal aus Freiburg. Und ich bedanke mich und wir bedanken uns bei eurer Unterstützung und alles und eure Gebete und alles, was ihr uns gibt. Und beide unsere Gemeinde können etwas von der Art und die Weise lernen, wie Jesus hier in dieser Geschichte mit seinem Volk umgeht. Und ich hoffe, dass heute Abend ist es eine Überzeugung und Ermutigung für uns. Wir werden Vers 11 bis Vers 17 vorlesen. Hört nun das Wort des Herrn. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er, Jesus, in eine Stadt namens Nain ging. Und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden die alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in den ganzen Umgegend. Amen. Lass uns kurz beten, bevor wir weitermachen. Herr, wir bitten um deinen Geist. Durchdringe unsere Herzen mit deinem Wort diesen Abend, Herr. Konfrontiere unsere Sünde und unsere Lauheit. Und lass nicht zu, dass wir uns heute Abend selbst betrügen. Bringe uns Leben, Herr, in deiner Wahrheit. Stärke unsere Glauben und unsere Überzeugungen. Aber am Ende, egal was du mit uns tust, mögest du heute Abend, Herr, in uns verherrlicht werden. Das bitten wir im Namen Christi. Amen. R.C. Sproul, ein amerikanischer Theologe, beschrieb diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, folgendermaßen. Selbst wenn dieser Abschnitt der einzige wäre, der die Geschichte überlebt hat, selbst wenn dies die einzige Geschichte wäre, die wir von Jesus' Zeit auf die Erde haben, es gibt hier in Lukas 7 genug, um seine Leiblichkeit, seine Vortrefflichkeit, seine Macht, seine Person und sein Erlösetum zu offenbaren. Wir konnten allein im Vertrauen auf diese Geschichte von Jesus leben. Und es ist wahr, oder? Diese Geschichte ist ein Teil des gesamten Meisterwerks von Lukas 7. Ich ermutige euch sehr, heute Abend vielleicht aus Familie diese Kapitel zu lesen. Das Kapitel soll uns zum Teil vermitteln, wer Jesus wirklich ist. Wenn ihr jedoch das ganze Kapitel lest, werdet ihr ein Muster zwischen den Menschen erkennen, die Jesus begegnen. Zum Beispiel, wir treffen einen Centurio, dessen Diener todkrank ist. Vielleicht erinnert euch an diese Geschichte. Und obwohl er ein römischer Nicht-Jude ist, und obwohl er zu spät kommt, will er nur, dass sein Diener geheilt wird. Zweitens, nach unserem Text hören wir vom Johannes dem Täufer, der sich im Gefängnis wälzt und dem sicheren Tod in Augen sieht. Er hat Zweifel an seinem Glauben. Drittens würden wir dann eine Prostituierte und einen Pharisäer treffen. Der Pharisäer ist entspannt. Er ist sich seines Zustands nicht bewusst, wie wir gerade gelesen aus der Westminster Catechism. Er hat keine Ahnung vom Römer 3. Unwissenheit ist Glückseligkeit, sagen wir auf Englisch. Die Prostituierte hingegen ist sich ihres Zustands sehr bewusst. Sie kommt mütig und demütig zu Jesus und sie weint. Mit ihren Tränen benetzt sie die Füße Jesus und reinigt sie mit ihrem eigenen Haar. Dann küsste sie seine Füße und saubt sie mit Öl. Die sind die Leute, die wir in Lukas Kapitel 7 kennenlernen und treffen. Und wenn wir nun bedenken, was wir bereits über die Witwe gehört und gelesen haben, was haben alle diese Menschen gemeinsam? Welche Arten von Menschen sehen wir hier? Unter anderem sind sie alle verzweifelt. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Sie haben keine Möglichkeiten mehr. Und sie wissen nicht, wohin sie gehen oder noch gehen sollen. Was bedeutet Verzweiflung heute Abend zu euch oder zu dir, für dich heute Abend? Verzweiflung kann viele Ursachen haben. Vielleicht bist du sehr krank oder liebst jemanden, der sehr krank ist. Vielleicht hat der Tod vor kurzem zugeschlagen oder steht kurz davor. Es könnte eine gestörte Ehe sein, Schwierigkeiten mit den Kindern, finanzielle Ungewissheit, der Verlust von etwas, zum Beispiel eines Arbeitsplatzes oder sogar eines Lebensabschnitts. Vielleicht lastet eine Sünde oder ein Fehler aus deiner Vergangenheit schwer auf dich oder auf dir. Oder einfach nur Hoffnungslosigkeit. Keinen klaren Weg im Leben zu haben. Wenn wir verzweifelt sind, sind wir normalerweise zu fast allem bereit. Wir werden jedem Arzt zuhören. Wir probieren jede Methode oder jedes Buch aus. Wir beten tausendmal Ave Marias. Verzweifelte Menschen tun alles. Aber ehrlich gesagt, haben wir wenig Macht, das Leben zu ändern. Wir wollen uns an das klammern, was uns lieb und kostbar ist. Aber zur Verzweiflung gehört auch das Wissen, dass wir sehr oft unfähig sind, wie wir gerade gelesen haben. Es gibt wenig, was wir tun können. Unterschwellig ist das dieses nagende Gefühl, dass diese Dinge nicht so sein sollten. Für diese besondere Witwe bedeutete Verzweiflung den Verlust ihres einzigen Sohnes. Für sie bedeutete es zu sterben, während sie am Leben blieb. Denn eine Witwe zu sein und ihren einzigen Sohn zu verlieren, bedeutete, dass sie niemanden hatte, der für sie sorgte. Sie hatte kein Einkommen, sie hatte keinen Besitz und keine Sicherheit. Sie hatte keinen Familiennamen, den sie ihr eigen nennen konnte. Und sie hatten keine Zukunft. Wenn du über deine eigene Situation nachdenkst oder wenn du dich in ihre Lage versetzt, denk darüber nach. Wie schön wäre es, wenn es jemanden, irgendjemanden gäbe, der dir helfen konnte. Wäre es nicht wunderbar, wenn dich jemand aufsucht, wenn du allein bist? Wäre es nicht wunderbar, wenn jemand Mitleid mit dir hätte, wenn du in so großer Not bist? Wie außergewöhnlich und aufregend wäre es, wenn es jemanden gäbe, der etwas eigentlich tun konnte. Meine lieben Freunde, wenn du heute Abend ein Gläubiger bist und nichts anderes hörst, dann hört dieses. Du hast schon diese Person. Du hast schon. Du hast sie in Jesus. Und hier kommt er, Jesus, in das unerwartet in das Leben dieser Witwe. Er ist uneingeladen und zum perfekten Zeitpunkt. Diese einzige Person auf der ganzen Welt, die wirklich für diese Frau sorgen und sie versorgen kann, tritt in ihr Leben. Diese Begebenheit ist eine von vielen, die sich direkt nach der Bergpredigt ereignen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass das ganze Volk nach der Bergpredigt erstaunt war und den er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Jetzt werden wir sehen, in dieses Kapitel, wie wahr das war. Was wird derjenige tun, der Vollmacht hat? Was machte er? Was tut er mit einer Witwe oder jemand, der in Verzweiflung ist? Zum Abschluss von dieser Geschichte in Vers 17 behaupten die Leute, der Herr sein Volk heimgesucht. Das ist eine Zusammenfassung dessen, was derjenige mit der Vollmacht tun wird. Und das wissen wir, weil Gott das ständig tut. Ich möchte euch nur ein paar Beispiele nennen. Als Adam und Eva verzweifelt waren und sie verstechten nach der Sündefall, besuchte Gott sie, oder? Und seine erste Frage war nicht, was habt ihr getan? Oder warum habt ihr das getan? Oder was ist euer Problem? Oder ich drehe mich nur für 4 Sekunden um. Nein. Stattdessen fragte er, wo seid ihr? Wo seid ihr? Er rief ihnen zu. Seine erste Priorität war, bei ihnen zu sein. Er hat sein Adam und Eva heimgesucht. Als Elia, der Prophet, allein war, bereit, allein in der Wüste zu sterben, trotz seines scheinbaren Sieges auf dem Berg Karma, schien sein Dienst nur ein totaler Misserfolg zu sein. Hier kommt in 1. Königin 19. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Königin Isabel ihn gefangen nehmen und töten würde. Als er einen Tagesmarsch in der Wüste zurückgelegt hat, bitte er den Herrn um die Erlaubnis, sterben zu dürfen. Er ist auch ein Bild von Verzweiflung. Aber was sehen wir jetzt auch? Was tut der Herr? Was tut unser Herr? Gott sagte Nein zu seinem Gebet. Und er gibt Elia, was er braucht, nicht worum er gebeten hat. Stattdessen kocht Gott Essen für ihn. Gott gibt ihm Wasser zu trinken, kühles Wasser. Und dann spricht er in einem leisen Flüsterton. Mit anderen Worten, Gott hat Elia heimgesucht. Was für ein wunderbarer Herr, dem wir dienen. Denkt einige von euch, dass deine Situation heute Abend zu schwierig für ihn ist? Haben einige von euch schon aufgehört zuzuhören, weil das nicht auf dich zuzutreffen scheint? Ich kann jetzt hören, was einige von euch vielleicht schon sagen. Vielleicht klingt dieser Jesus zu gut, um wahr zu sein. Das kann nicht sein. Oder vielleicht klingt es naiv oder einfältig. Oder vielleicht bedeutet es einfach nicht viel, weil es noch Klischee oder Routine klingt. Egal, woher du kommst, lass uns die Handlung des Herrn in diesem Text betrachten. Das ermutige euch. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wir wenig tun in diesem Leben können. Aber Gott kann alle Dinge tun. Schauen wir uns also seine Handlung an, seine Verben gegenüber dieser Frau. Und schauen wir, was sie über ihn und über uns heute aussagen. Was wird derjenige tun, der Vollmacht hat? Zuerst wird uns gesagt, dass er sieht. Auf gewisse Weise war es unvermeidlich, sie und das Begräbnis zu sehen. Es gab eine große Prozession, die aus der Stadt zog. Es war groß, laut und emotional. Das kann man nicht übersehen. Aber so wie wir, die bei zum Beispiel Obdachlosen wegschauen oder den Blick zinken, wenn wir um Geld gebeten werden, es wäre einfach gewesen für Jesus, den Schmerz und die Frau nicht zu sehen. Aber Jesus sieht sie. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was das bedeutet. Verwechselt ihr dieses Wort nicht mit Jesus, der sie ansah. Und ich hoffe, das geht auf Deutsch. Nein, er sah sie, nicht ansah. Er kennt sie. Im Originaltext ist es dieselbe Wort, das in zum Beispiel Matthäus 6 verwendet wird, wo Jesus sagte, euer himmlischer Vater weiß. Da in Matthäus 6 ist weiß. Hier ist sieht. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Er kennt unsere Bedürfnisse, Wünsche und Hoffnungen, so wie er auch diese Frau kennt. Aber auch das ist für unseren Herrn nicht neu, oder? Es gibt endlose Beispiele. Als er die Tradition und die kulturellen Regeln bricht, um die Frau am Brunnen zu treffen, in Johannes 4, sieht er sie. Deshalb geht sie nach Hause und sagt, komm, sieht ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Er sieht sie. Als Nathan berufen wird, sich Jesus als eine der 12 Jünger anzuschließen, er denkt, dass er nur einen Fremden trifft, einen Mann, über den sein Bruder nicht aufgehört zu plappern. Aber erinnert euch, was Jesus ihm gesagt hat. Er sagt, bevor Philipp dich rief, als du unter den Feigenbaum warst, was? Ich habe dich gesehen. Als die schwangere Hagar in der Wüste am Sterben liegt, findet der Herr sie und segnet sie. Ihre Antwort? Du bist der Gott, der mich sieht. Sie preist den Herrn davor, dass er sie kennt und sie sieht. Ehrlich gesagt, ich könnte nach einer Weile so weitermachen, denn es ist leicht, Beispiele zu finden. Das ist einfach ein Teil davon, wer unser Gott ist. Wir alle wollen gesehen werden. Wir wollen erkannt werden. Und meine Freunde, ich sage euch heute Abend, dass ihr das seid. Denk nicht einen Moment lang, dass du irgendwie die Ausnahme bist. Wir dienen einem Gott, der uns sieht und uns kennt. Gläubige sind nie allein, egal was ihr denkt oder sich fühlt. Jesus sieht uns. Als nächstes erfahren wir, dass Jesus Mitleid mit ihr hatte. Manche Übersetzungen sagen auch, er erbarmt sich. Er sah nicht nur ein Begräbnis und empfand Mitleid oder Traurigkeit. Es wird uns gesagt, dass sich sein Magen im Bauch umdrehte. Das sind nicht die Gefühle, die wir bekommen, zum Beispiel, wenn wir in den Nachrichten von einer Katastrophe hören oder einen traurigen Film sehen. Nein, das sind die bewegende, aufwühlende Gefühle des Herrn. Es ist real und es ist in Geschichte. Es ist jemand, den er kennt und liebt. Um sicher zu gehen, dass das, was ich sage, nur ein netter Gedanke ist, solltet ihr euch die beiden anderen Male ansehen, in denen Lukas dieses besondere Wort für Mitgefühl oder Mitleid verwendet. Das erste Mal ist im Gleichnis von barmherzigen Samariter. Dort wird ein Mann nackt, gebrochen und sterbend zurückgelassen. Natürlich kann man wie der Priester und der Levit darüber hinwegsehen oder wegschauen, aber der Samariter hatte Mitleid. Er sah und er wusste, was dieser Mann brauchte. Er fühlte sich Mitleid. Und dann hat er gehandelt. Das zweite Beispiel von dieses Wort findet sich im Gleichnis von verlorenen Sohn. Nicht ein Fremd, sondern ein Vater sieht einen Sohn. Seinen Sohn. Gebrochen und hungrig kommt sein Sohn nach Hause. Und er erkennt ihn schon von Weitem und läuft ihm entgegen, um ihn zu umarmen und zu küssen. Trotz der Verwahrlosung und des Übels des Sohnes hat er Mitleid mit ihm, als er zurückkehrt. Das ist das Erbarmen und das Mitleid, das der Herr in diese Geschichte hat. Er weiß, was diese Frau braucht. Und er nähert sich ihr als Vater, als jemand, der die Vollmacht hat, etwas in dieser Situation zu tun. Jesus erbarmt sich und Jesus sagte, er spricht zu ihr. Aber stellt ihr euch einmal vor, wie unangemessen und wie unsensibel muss jemand sein, um das zu sagen, was Jesus sagt. Hier ist eine Witwe, ihr einziger Sohn verloren, er ist tot. Ihr Mann ist schon tot. Sie hat keine Familie, sie hat nichts. Und Jesus sagte ihr, weine nicht. Wir haben keine Klasse im Seminar von Begräbnis studiert oder was, aber ich kann schon klar sagen, dass niemand sollte weine nicht im Begräbnis oder bei Beerdigung sagen. Aber das sagte Jesus. Weine nicht. Dies ist eine Beerdigung. Sie hat ihren einzigen Sohn verloren. Sie hat keine menschliche Hoffnung. Natürlich wird sie weinen. Was soll sie noch machen oder sonst machen? Könnt ihr euch etwas Schlimmeres vorstellen zu sagen? Wir wissen, wie es ausgeht, also stört uns vielleicht nicht allzu sehr, aber verliere nicht die Absurdität der Aussage. Nur weil ihr das Ende kennt. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand so etwas bei einer Beerdigung sagt? Aber um es klar zu sagen, das ist kein unsensibler Trottel. Es handelt sich nicht um einen verärgerten oder ungeduldigen Freund. Dies hier ist der König. Er hat die Vollmacht. Er ist derjenige, der Vollmacht hat. Sein Befehl an sie ist nicht hart oder fordernd. Er ist ruhig und friedlich. Es ist die beruhigende Stimme eines Arztes zum Beispiel, der die Kontrolle über eine Situation übernimmt und genau weiß, was der Patient braucht. Oder es ist die Stimme deiner Mutter oder deines Vaters, wenn du einen Kratzer hast und sie dir sagen, dass alles gut wird. Wir vertrauen ihnen, weil sie es wissen. Sie sind für die Situation verantwortlich. Und auf diese Weise spricht Jesus zu der Frau. Aber so spricht auch der Herr zu uns. Wenn er sagt zum Beispiel, dass dieses Leben nur ein vorübergehendes, leichtes Leiden ist, das uns auf das ewige Gewicht der Herrlichkeit vorbereitet, dann meinte er das auch so. Wenn er sagt, dass das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er meint es ernst. Er allein hat die Autorität, die Vollmacht, diese Dinge zu sagen. Wenn Gott sagt, sehe, ich bin bei euch alle Tage bis das Ende der Weltzeit, dann meint er auch das so. Er meint es ernst. Als nächstes werden wir sehen, wie sehr er es ernst meint. Denn als nächstes geht er hinauf und berührt die Bahre oder den Sarg. Das ist eine Bahre unter freiem Himmel, die von Sargträgern getragen wird. Ich möchte euch daran erinnern, dass diese Handlung eine der wichtigsten der Geschichte ist. Jemanden zu kennen, Mitgefühl zu empfinden und mit ihm zu sprechen, ist schön. Aber ich kann das für jemanden tun. Ihr könnt das für Menschen tun. Bis jetzt war es etwas seltsam oder unangenehm, aber nach dem Rahmen der Erwartungen. Aber jetzt, bei dieser Berührung, jetzt tut Jesus etwas absolut Falsches. Er tut etwas, was er nicht tun sollte, in einer Situation, in der er nicht sein sollte. Indem er den Leichnam berührt, macht sich Jesus für einen Fremden unrein. 4. Mose 19, Vers 11. Wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt 7 Tage lang unrein. In 4. Mose wird weiter beschrieben, was jemand während dieser 7 Tagen tun muss, damit er vollständig und zeremoniell rein wird. Und bedingt auch, Jesus musste das nicht tun. Nur ein paar Verse vorher, in Vers 10 zum Beispiel, heißt es, dass Jesus aus der Ferne nur mit einem einfachen Wort heilt. Er hat zu das Licht gesagt, sei, und es war. Er musste nicht berühren. Wir müssen aus Schluss folgen, dann, dass Jesus für diesen Mann freiwillig in die Unreinheit gibt oder geht. Er hätte ihn nicht berühren müssen, aber er tut es trotzdem. Aber das stimmt mit dem Überrein, was wir bisher gesehen haben. Wenn Jesus wendet seinen Blick nicht von der Situation ab, er ist nicht gleichgültig gegenüber den Schmerzen seines Volks und er ist nicht still. Natürlich ist er bereit, sich selbst zu beschmutzen und sich auf diese Weise zu demütigen, um tatsächlich für seine Vorsorge bestraft zu werden. Und er ist noch nicht fertig. Jesus sprach nochmal, er sprach wieder, aber dieses Mal nicht mit Sympathie oder Sorgfalt. Jetzt spricht er mit Macht. Stehe auf, verkündet er. Und der Mann gehorcht. Er erhebt sich wieder zum Leben. So wie die gesamte Schöpfung in 1. Mose sofort existiert und Gottes Wort gehorcht. So wie Lazarus und die Tochter des Jairus. So wie wir eines Tages mit ihm auferstehen werden. Sehe, ich sage euch in einem Geheimnis. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. 1. Korinther 15. Genauso wird der Herr zu uns allen, die Gläubige sind und schon gestorben sind, sagen, stehe auf. Das ist unsere Zukunft. Und das werden wir auch. Wir sind mehr als Sieger in Christus, denn selbst der Tod kann uns nicht mehr von Liebe Gottes trennen. Amen. Jesus aber dann gab. Wir lesen in Verse 15. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Und das ist alles wahr, denn genau wie in dieser Geschichte ist das letzte Verb gab oder geben. Der Sohn ist auferstanden, zu seiner Mutter zurückgekehrt. Abgesehen von einem wunderbaren Wunder müssen wir dies als einen winzigen Vorgeschmack auf das größte Werk Jesus sehen. Diese Geschichte ist eine kleine Vorschau des Evangeliums. Sein größtes Werk war, dass er kam, nicht nur einen toten Sohn von den Toten auferstehen zu lassen, sondern die Toten und die verlorenen Söhne und Töchter zu seinem Vater zurückzubringen, um uns wieder zu leben zu erwecken und uns Gott zu übergeben. Genau wie diese Geschichte kommt er zu Sünder wie uns. Er sieht uns, er kennt uns, er weint um uns, er hat Mitleid mit uns. Ohne ihn sind wir alle Schafe ohne einen Herde. Er spricht zu uns durch sein Wort, Worte des Tröstes, der Kraft und der Sicherheit. Und er kommt und berührt uns so sehr, dass er uns in jeder Hinsicht ähnlich würde, jedoch ohne Sünde, so sagt der Hebräer. Er hat uns, in anderen Worten, heimgesucht. Jesus selbst sagt, dass er nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und seinem Leben auch zu geben als Lösegeld für viele. Die Bibel sagt uns, dass dieser von Anfang an der Plan des Vaters war. Hebräer 2 also sagt uns auch, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Jesaja 53. Aber den Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Jesus wird die Verzweiflung gegeben, damit wir Hoffnung bekommen konnten. Ihm wird all die Unreinheit und Schande unserer Sünde gegeben, damit wir wieder eine richtige Beziehung zu Gott bekommen können. Er bekommt die Einsamkeit, damit wir Gemeinschaft bekommen. Er bekommt Nägel in seine Hände und Füße, damit wir die Reichtümer des Himmels bekommen. Ihm wird die Verlassenheit zuteil, weshalb er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber uns wird eine Liebe zuteil, von der uns weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höhes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf von der Liebe Gottes in Christus, unserem Herrn, trennen kann. Ihm sind die Finsternis und die Tiefen gegeben, in die er hinabgestürzt ist, weit tiefer als alle Tiefen, die wir kennen, um uns zu den höchsten himmlischen Herrlichkeiten zu führen. Aber in seiner größten Herrlichkeitenmacht wird ihm das Leben wiedergegeben, um uns neues Leben zu geben. Das ist unsere Zukunft. Das ist jetzt, was wir erfahren. Wir sind jetzt Teil davon. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Uns wird die Möglichkeit gegeben, um adoptiert zu werden, sodass wir seine Kinder werden. Und ihm wird die Ehre zuteil, die nur jemand verdient, der so treu ist wie er. Denn jedes Knie soll sich beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Das ist die Herrlichkeit, die ihm zu Recht zuteil wird. Nichts anderes auf dieser Welt kann uns diese Hoffnung geben. Für Sünder wie uns, wie wir heute Abend in Römer 3 gelesen haben, für Sünder wie uns sollten diese Dinge nicht so sein, wie sie sind. Wir sollten diese Hoffnung und diese Liebe nicht haben. Aber bedenkt ihr, wenn unsere größte Ursache für unsere größte und verzweifelste Not auf dieser Welt gestillt wird, können wir sicher sein, dass auch für unsere andere Sorgen gesorgt sein wird. So ist das Leben im Reich Gottes. Das ist unser Gott. Das ist die Antwort auf unsere Frage, was tut derjenige, der Vollmacht hat? Das Wort ruft uns dazu hinauf, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Werdest du dich ihm nähern? Kannst du heute Abend wie der Psalmist sagen, dass mir aber ist die Nähe Gottes köstlich? Der Prophet sagt, gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Glaubst du das? Glaubst du an derjenige, der Vollmacht hat? Und vertraust du demjenigen, der Vollmacht hat? Lass uns beten. Herr, wir beten darum, dass das Wort viel Frucht in unserem Leben bringt. Dein Wort ist in einzigartiger Weise in der Lage, in das Leben jedes Einzelnen von uns zu sprechen. Stärke uns in deiner Gnade. Hilf uns in unserem Unglauben. Manche von uns wollen glauben und manche von uns wollen glauben wollen. Gib uns Auge, um zu sehen, wer du wirklich bist. Erneuere unseren Verstand in dieser Wahrheit. Gib uns die Kraft, aus denjenigen zu leben, die gesehen und erkannt werden. Wir vertrauen dir, Herr, der Vollmacht hat. Hilf uns zu leben aus solchen, die in einem Reich leben, dessen Fundament nicht erschüttert werden kann. Wir beten alle diese mehr im Namen Christi. Amen.